Wir sind wunderbar geschaffen von unserem Schöpfer. Wir haben einen wunderbaren Leib. Ihr hört mich, ihr könnt mich sehen. Das Gehirn verarbeitet die Informationen. Ihr reagiert auf das, was ihr hört, gerade von mir. Ihr geht vielleicht, oder ihr nickt mit dem Kopf, oder ihr schüttelt den Kopf, oder ihr kratzt euch am Kopf. Ihr sitzt gerade bequem auf eurem Stuhl, auf eurem Allerwertesten. Ja, irgendwie hat das alles Stabilität und Gleichgewicht. Vielleicht macht ihr Notizen mit euren Händen und währenddessen arbeitet im Hintergrund ein ganzes System. Ja, eure Lungen atmen, euer Herz schlägt, der Blutkreislauf versorgt jede einzelne Zelle mit den Nährstoffen, die sie braucht. Jede Zelle ist eine hochkomplexe Fabrik eigentlich, ein hochkomplexes System. Da werden Nährstoffe zugeführt und dann die Abfallstoffe, der Müll wieder abtransportiert und durch die Nieren ausgeschieden. Unser Körper besteht so ungefähr aus 10.000 Milliarden Zellen. Und in jeder Zelle laufen so tausende chemische Prozesse ab, chemische Reaktionen. Und die Zellen sind nicht alle gleich, sondern die machen Arbeitsteilung. Die sind unterschiedlich. Und all diese Milliarden Subsysteme in unserem Körper arbeiten zusammen perfekt. Das ist statistisch gesehen völlig unmöglich, dass wir aus Zufall entstanden sind. Weist auf einen hochintelligenten Schöpfer hin, wenn wir uns selbst betrachten. Aber das ist ein anderer Punkt. Der Punkt, den ich heute machen will, ist, jede Zelle, jedes Organ, jedes Glied an unserem Leib wirkt zusammen. Arbeiten perfekt zusammen zum Wohl des Ganzen. Jedes Glied an unserem Leib erbaut den ganzen Leib. Jedes Glied hat eine Funktion. Jedes Glied ist begabt und jedes Glied bringt es ein für den Leib. Und Gott benutzt dieses Bild von unserem Leib für uns als Bild für unser Zusammenleben als Nachfolger Jesu. Wir sind ein Leib Christi. Wir hier vor Ort sind ein Gemeindeleib. Und Paulus schreibt uns auch im Epheserbrief Kapitel 4 darüber. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, über diese geistliche Tatsache, dass wir eins sind, unsere geistliche Einheit in Christus. Und ja, jetzt haben wir die Challenge, dass wir das ausleben, wer wir sind. Paulus hat geschrieben, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Gott hat jedem Einzelnen Gnade gegeben. Gnade für unsere Errettung, für die Versöhnung mit Gott, aber auch Gnade für unser Leben. Und auch Gnade für unser Zusammenleben als Leib Christi. Er hat jeden von uns beschenkt mit Gaben. Und Gottes Gaben sind Gefäße, um seine Liebe weiterzutragen. Und er hat über ein paar geschrieben, er hat die Gemeinde beschenkt mit begabten Leitern. Im Vers 11 haben wir gelesen, er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Nico, kannst du zur Kamera zurückschalten? Das funzt irgendwie nicht. Vielleicht schaltest du von hinten. Also zuerst sehen wir im Vers 11, er hat Apostel gegeben. Das sind die Zeugen seines Lebens, die Zeugen seiner Auferstehung, die ersten Nachfolger von Jesus, die die Gemeinde gelehrt haben und organisiert haben. Und dann hat er der Gemeinde Apostel gegeben, das Propheten gegeben, will ich sagen. Das waren mit den Aposteln besonders inspirierte Menschen und durch sie hat Gott uns das Neue Testament gegeben. Und dann hat er Evangelisten gegeben, die die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, in die Welt getragen hat, zu den Juden zuerst, dann zu den Heiden, auch zu uns. Menschen sind rausgegangen, haben die gute Nachricht verkündigt. Und dann am Ende sehen wir Hirten und Lehrer. Die Apostel haben andere Brüder in den Gemeinden, die sie gegründet haben, als Hirten und Lehrer eingesetzt oder als Älteste oder als Aufseher. Das ist eigentlich alles dasselbe Wort. Hirte bedeutet so viel wie Pastor, gell, im Lateinischen. Also die lokalen Gemeindeleiter und Lehrer. Und die verharrten in der Lehre der Apostel. Das ist das, was wir hier im Neuen Testament haben. Also der Fokus hier von diesen Diensten, die er aufzählt, sind Lehrbegabungen, Hirten, Lehrer, begabte Leiter, die lehren, die unterweisen, die ermahnen, die ermutigen die Gemeinde. Und der Zweck ist im Vers 12 zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Wer sind die Heiligen? Ja, Paulus hat seinen Brief an die Heiligen geschrieben. Wer sind die Heiligen? Die Heiligen ist jeder einzelne Christ, jeder einzelne, der Jesus vertraut. Und was lesen wir hier? Wer tut den Dienst in der Gemeinde? Alle Heiligen, oder? Zur Ausrüstung der Heiligen zum Dienst haben wir gelesen. Also nicht nur ein paar Apostel oder ein paar Lehrer oder ein paar Pastoren oder ein paar Älteste, irgendwie so ein paar wenige und die anderen feuern die an oder sie nörgeln an ihnen rum, wenn sie irgendwas tun, was dir nicht passt. Nee, jeder hat eine Gabe vom Herrn empfangen oder mehrere Gaben. Jeder Christ ist gerettet und berufen zu dienen. So wie jedes Glied an unserem Leib, dem ganzen Leib, dient. Es gibt keine Zuschauer im Reich Gottes, so wie es in unserem Leib auch keine Zuschauer gibt oder einfach passive Glieder. Und das ist begeisternd eigentlich, oder? Jesus will dich gebrauchen. Mit deinen Begabungen. Das ist so ein Vorrecht, dass wir ihm dienen dürfen. Ich meine, es ist cool, bei der Europameisterschaft im Stadion zu stehen und die Nationalmannschaft anzufeuern, oder? Aber wisst ihr, was noch viel, viel cooler ist und noch viel befriedigender ist und noch eine viel größere Ehre ist, wenn du selber mitspielst im Nationalteam? Es ist noch viel besser, selber einen Unterschied zu machen auf dem Rasen. Und wir sind Teil von Gottes Team in dieser Welt. Wir haben einen Platz in der Geschichte Gottes, in der großen Geschichte jeder einzelne von uns. Und wir sind erlöst, um Jesu Leib zu dienen, wie jedes Glied an unserem Leib. Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Geringen getan habt, das habt ihr mir getan. Also das ist unser Gottesdienst. Und was passiert in unserem Leib, wenn ein Glied ausfällt? Was passiert dann mit dem Leib? Ja, dann wird er krank oder dann ist er behindert. Und je nachdem, welches Glied ausfällt, welches Glied das ist, unser Auge oder ein Arm oder was nicht, die Leber oder die Niere, dann kann das schon sehr dramatisch sein und tödlich sein unter Umständen. Auf jeden Fall schwächt es den Leib und es schränkt den ganzen Leib ein. Und so ist eigentlich ein Christ, der vielleicht in den Gottesdienst kommt, einen Stuhl wärmt, aber nicht beteiligt ist am Leib Christi, nicht beteiligt ist am Dienen füreinander. Dann lebst du deine Berufung nicht. Das ist schlechte Verwalterschaft. Dann verschwendest du deine Gaben. Denk an das Gleichnis, das Jesus erzählt hat von den verschiedenen Talenten. Und es ist nicht gesund. Es ist nicht gesund für den Leib. Der Leib wird geschwächt, wenn ein Glied sich ausklingt. Aber es ist auch nicht gesund für dich persönlich. Ein Glied, das nicht trainiert wird, was passiert mit dem? Das wird schwach, das wird schlapp, das verkümmert. Und so ist ein Christ, der nicht aktiv ist im Reich Gottes, der seine Gaben nicht einsetzt. Ich will dir sagen, wir brauchen dich als Leib Christi. Und du brauchst es auch, dass du beteiligt bist. Ich sage das nicht, weil wir mehr Mitarbeiter brauchen. Wir brauchen mehr Mitarbeiter, immer. Aber ich sage es, weil es wichtig ist für deine persönliche geistliche Gesundheit und Stärke. Ich bin so über 25 Jahre jetzt im vollzeitlichen Dienst und ich beobachte es über viele, viele Jahre. Geschwister, die beteiligt sind, am einander dienen, die wachsen, die werden stärker, die werden fruchtbarer. So wie Jesus gesagt hat, wer treu ist im Kleinen, den wird er über mehr setzen. Und du kannst beobachten, wie Gott tolle Dinge tut durch diese Geschwister. Die bleiben frisch im Glauben, die bleiben herausgefordert, da ist eine Dynamik, da ist eine Freude. Aber ich kann auch beobachten, die nur da sitzen und nur konsumieren, die werden in der Regel immer kritischer und irgendwie gelangweilter und unzufriedener. Und es wird destruktiv, die fangen an zu tratschen und zu raunzen und über kurz oder lang ziehen sie meistens irgendwohin weiter. Und das ist krank. Das ist der falsche Weg. Das ist traurig. Menschen haben ein Riesenpotenzial von Gott bekommen, aber es verkümmert. Da bist du so wie ein Fisch, der außerhalb des Wassers ist. Das ist nicht, wozu du geschaffen bist. Und wenn du noch nicht beteiligt bist am Dienen für den Leib Christi, dann frag dich zuallererst, was sind denn meine Gaben? Was hat Gott in mich hineingelegt? Ist gar nicht kompliziert, was kann ich denn gut? Wofür bekomme ich Komplimente? Was mache ich gern? Und wenn du dir selbst nicht sicher bist, frag doch einen anderen Menschen, der dich gut kennt. Was kannst du denn gern? Kannst du gut zuhören? Kannst du gut trösten? Kannst du gut organisieren? Bist du gastfreundlich? Kannst du singen? Hast du grafische Fähigkeiten? Bist du gern mit Kindern unterwegs? Hast du handwerkliches Geschick? Kannst du lehren? Kannst du kommunizieren? Bist du gut mit Zahlen? Bist du introvertiert oder extrovertiert? Beobachte dich selber. Wir sehen im Neuen Testament, im Römerbrief Kapitel 12, im 1. Korintherbrief Kapitel 12, Beispiellisten von verschiedenen Begabungen. Sind nur Beispiele. Und manche von denen sind sehr spektakulär und sehr übernatürlich erscheinen sie uns und manche von denen sind sehr natürlich. Übernatürlich, natürlich. Alles kommt vom Herrn. Also schau, wo ist deine Gabe? Und dann zweitens schau dich um und frag dich, wo kann ich die einbringen? Wo kann ich mich einbringen mit der Begabung, die Gott in mich reingelegt hat? Und wenn du selbst nicht auf eine Idee kommst, dann komm doch auf uns zu in der Leitung und dann lass uns gemeinsam überlegen, wo wir einen Platz finden können. Und ich würde sagen, es ist total okay, also kein Stress, es ist total okay, mal reinzuschnuppern in die Gemeinde, sich das Ganze anzuschauen. Aber wenn du weißt, es ist der Platz, wo Gott dich hingestellt hat, dann ist es Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Dann hat Gott eine Aufgabe für dich. Gott will dich. Und wir wollen dich, wir brauchen dich. Und du brauchst es auch. Es ist gut für dich. Das ist ein total wichtiger Schritt im Jüngerschaftsprozess, dieser Schritt in die Aktivität, in den Dienst. Und es ist total bereichernd, es ist total aufbauend. Du wirst es sehen. Scheu dich nicht davor. Und es muss nicht super viel sein. Und es muss nicht mal ein Dienst in der Gemeinde sein. Ich denke an einen Bruder in der Gemeinde in Österreich, der leitet einen ganzen missionarischen Dienst. Ja, und dann ist er ab und zu in der Gemeinde als Gebetspartner verfügbar, bringt sich ein bisschen ein, aber auch ganz viel ins Reich Gottes außerhalb der Gemeinde. Das ist okay. Aber sag tief, und es soll auch keine Last sein. Aber finde deinen Platz, werde ein aktiver Mitspieler im Team Gottes. Und ich darf dir ein Geheimnis verraten, wir werden gewinnen. Ich weiß nicht, wie es Deutschland gehen wird im Sommer, aber wir werden gewinnen. Wir sind im Siegerteam mit Jesus. Und dienen ist von Natur aus praktisch, oder? Wenn dir deine Frau sagt, ich habe dir theoretisch was zum Essen gekocht, wirst du merken, sehr schnell, das funzt nicht. Theoretisch funzt nicht. Und Jesus hat uns auch nicht nur theoretisch gedient. Er hat nicht gedacht, hey, es wäre eine super Idee, die Menschen zu erlösen und irgendjemand sollte das mal tun. Nee, Jesus ist aktiv geworden. Er ist zu uns gekommen, hat ein perfektes Leben gelebt, das wir nicht leben können, hat am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen. Und er hat uns gerettet. Er bietet uns Versöhnung mit Gott an. Er ist aktiv geworden. Und er sagt uns, ihr seid meine Jünger, wenn ihr hört und tut, was ich euch sage. Nun gibt's Leute, die wollen gern überall mitreden. Die reden gern über Dienst. Hey, wir sollten evangelisieren und wir sollten putzen und wir sollten renovieren vielleicht oder eine Kinderaktion machen. Wir sollten geben. Wir sollten Bedürftige besuchen, wir sollten irgendeinen Dienst starten. Oder ich liebe diese Phrase, die hören wir irgendwie ständig, jemand sollte mal. Jemand sollte mal mit dem Bruder reden. Jemand sollte mal die Schwester besuchen. Jemand sollte mal die Tische putzen. Das hören wir irgendwie regelmäßig als Leiter. Na, die Leute legen dir ihre To-Do-Liste auf dem Schreibtisch. Oder ins Mailfach. Und die richtige Antwort ist, spürst du die Berufung wachsen? Weil wenn Gott dich darauf aufmerksam macht, vielleicht bist du da jemand, der mal sollte. Wenn du was auf dem Herzen hast, wenn du irgendeine Not siehst, wenn dich was wurmt, vielleicht hat Gott gerade dich darauf aufmerksam gemacht, weil er dich gebrauchen will. Red mal mit ihm drüber, bevor du was auf unseren Schreibtisch legst. Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen zum Dienst. Als Leiter dienst du der Gemeinde, indem du leitest, nicht unbedingt indem du alles tust. Wir sehen das in der Apostelgeschichte. Ne? Die Apostel haben das eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann sind sie draufgekommen, nee, ist nicht gut, dass wir die Tische bedienen. Apostelgeschichte 6, Vers 1. Ich weiß nicht, ob ich es hier habe. Nico, machst du. Seht ihr es, Apostelgeschichte 1? Na, ich schaue, ob ich weiterklicken kann hier. Die Technik ist ein Hund. Ja, jetzt ist schon wieder weg. Ich lese es euch vor, ich mache eine Lesershow. Wir brauchen ein bisschen, bis sich das einspielen wird. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, also so zwei Gruppen in der Gemeinde, die griechisch geprägten und die aus dem jüdischen Hintergrund kamen, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Es ist gut, wenn wir als Leiter einen klaren Fokus haben und klare Prioritäten haben. Wenn uns bewusst ist, als Leiter, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht die eierlegende Wollmilchsau, auch wenn die Leute das manchmal gern hätten. Aber bin ich nicht. Ich muss Dinge delegieren, ich darf Dinge auch einmal liegen lassen. Wir sind in unserer Kultur so auf das Tun, auf die Leistung getrillt. Also zumindest in meiner Generation noch. Ich weiß nicht, wie es mit den Jungen ist. David, was macht ihr denn gerade? Gebt mir ein bisschen eure Aufmerksamkeit, ja? Also ständige Versuchung als Leiter oder im Leitungskreis, das scheinbar Dringende vor dem Notwendigen zu machen, was eigentlich notwendig wäre. Und mir persönlich fällt es schwer, Nein zu sagen, und ich zahle immer wieder Lehrgeld dafür. Aber das musst du leiten als Lerner, als Leiter, weil sonst schicken dich die Leute so in ein Hamsterrad, um ihre Visionen zu erfüllen. Na, wir müssen lernen, den Menschen ihre Visionen wieder zurückzugeben, ihren Dienst zurückzugeben. Weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn Gott ihnen was aufs Herz gelegt hat, dass Gott sie gebrauchen will. Und Burnout von Leitern ist ein Riesenproblem im Reich Gottes. Ich habe eine Studie gelesen, glaube ich, wurde so vor 2-3 Jahren gemacht von den freien evangelischen Gemeinden. Das hat ergeben, von den FEG-Pastoren haben 37% ein Burnout-gefährdetes Muster. Und ich nehme an, bei ehrenamtlichen Gemeindeleitern ist es wahrscheinlich noch höher. Das ist nicht gesund, weder für die Betroffenen noch für den Gemeindeleib. Und es ist so ein typisches Muster in Gemeinden, dass es einen aktiven Kern gibt, die viel tun, vielleicht zu viel tun, und dass es dann immer so eine Gruppe von Konsumenten gibt, die irgendwie mitschwimmen und sich berieseln lassen. Und ich darf euch loben, in unserer Gemeinde gibt es ganz, ganz viele, die mitarbeiten. Ich merke das immer, wenn ich zu Weihnachten die Dankeskarten schreibe, wie viele Geschwister aktiv sind. Wirklich sehr, sehr viele. Aber es gibt auch noch einige, die noch nicht aktiv sind. Und um euch möchte ich werben, heute Morgen. Finde deinen Platz. Hier, es wird richtig, richtig gut. Und nichts wird dich schneller wachsen lassen geistlich als das. Gottes Plan im Reich Gottes ist Teamwork, dass wir zusammenwirken als Leib. So wie jedes Glied in meinem Leib seine Aufgabe hat und diese wahrnimmt zum Wohl des ganzen Leibes. Die Apostel, die Propheten, die Lehrer, die Hirten, die erbauen den Leib, die rüsten die Heiligen zu zum Dienst. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Oder in der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es, dass wir zum mündigen Christenherrn heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dass wir Jesus immer mehr kennenlernen, immer besser erkennen, dass wir uns eins machen mit ihm, mit seiner Vision, dass wir ein reifer Gemeindeleib mit geistlich reifen Gemeindegliedern sind. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Wir sollen bibelfest sein. Wir sollen Jesus kennen, so wie er wirklich ist. Wir sollen Jesus kennen, wie er denkt, wie er tickt. Und dann, wenn Leute mit irgendwelchen neuen Erkenntnissen kommen oder mit irgendwelchen Sonderlehren kommen, dann wird uns das nicht beeindrucken. Dann werden wir uns nicht bewegen lassen davon. Na, es gibt leider echte Freaks in der christlichen Szene. Und es gibt ständig irgendwelche neuen Lehren und neuen Praktiken, die so durch die Gemeinde Gottes blasen. Es gibt ständig Leute, die sagen, der Heilige Geist will das tun oder der Heilige Geist will das neu tun und den Toronto-Segen oder wir müssen die Hütte Davids wieder aufrichten, was immer das ist, oder die apostolische Reformation oder die Flüche der Vorfahren brechen oder geistliche Landkarten zeichnen und so weiter und so fort. Ständig irgendwas Neues. Und es gibt Geschwister und Gemeinden, die ständig auf irgendeine neue Welle aufspringen. Die werden hin und her geblasen, ständig von dem neuesten Trend, der irgendwie so durchschwappt. Und naja, dann irgendwann, vielleicht wenn sie merken, dass es nicht wirklich heil ist, was sie da gerade tun, dann springen sie wieder ab oder sie springen auf die nächste Welle auf, die so durch die Gemeindewelt schwappt auf den nächsten Trend. Und es gibt ständig Leute, die sagen, hey, es gibt was Neues und der Heilige Geist will was Neues tun. Wisst ihr, was ich glaube? Der Heilige Geist will das Alte tun. Das, was wir hier lesen in seinem Wort. Das gute Alte, was wir hier in diesem Buch lesen, in jeder Generation neu. Er will Menschen retten. Er will Menschen Jesus ähnlich machen. Er will uns gebrauchen. Und ja, die Formen von Evangelisation und unsere Strukturen und Gottesdienstformen, das kann sich verändern, aber der Inhalt, der bleibt gleich. Das gute, alte, wahre, verlässliche Wort Gottes. Wir lesen in der Apostelgeschichte, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Das ist, was wir hier haben in unserer Bibel. Und da wollen wir dranbleiben. Und ich bin da echt dankbar für unser Erbe in unserer Bewegung. Die hat sich seit der Hippie-Zeit durchaus gewandelt, aber ich bin dankbar für das Vorbild von dem Pastor Chuck Smith. Der hat, als diese ganzen unterschiedlichen Wellen durch die Gemeindelandschaft geschwappt sind und Gemeinden sich treiben ließen, ist er immer ganz konstant treu am Lehren vom Wort Gottes geblieben. Nicht mehr und nicht weniger. Vers für Vers durch die ganze Bibel. Und das hat uns Stabilität gegeben. Und wir lesen hier, Stabilität ist ein Zeichen von geistlicher Reife. Dass wir nicht hin und her geblasen werden von jeder komischen Lehre, die so daherkommt, sondern dass wir verankert sind in Jesus und in seinem guten Wort. Ich habe letzte Woche gesagt, was mein Freund immer sagt, if you can read it, heed it. Also wenn du es leben kannst, dann halt dich dran. Dann tu es. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken. Aber if you can't read it, you don't need it. Wenn du es nicht lesen kannst in Gottes Wort, dann brauchst du es nicht. Werd nicht zu so einem geistlichen Windsurfer, der ständig hin und her geblasen wird von irgendeinem neuen Trend und irgendeiner neuen Sonderlehre, die irgendwer erfunden hat. Wir sollen erwachsen werden. Kleinen Kindern kannst du alles erzählen. Kleine Kinder glauben dir alles. An den Weihnachtsmann, an den Osterhasen, an das Christkind, die glauben dir alles. Aber Erwachsene kennen die Wahrheit, die haben Unterscheidung, hoffentlich. Und die Unterscheidung bekommen wir aus Gottes Wort. Und wenn wir Unterscheidung haben anhand der Wahrheit, dann sind wir nicht mehr so leicht zu manipulieren. Also wenn jetzt ein Kind lebt wie ein Kind, dann ist das total passend und wunderbar und schön. Aber wenn ein Erwachsener lebt wie ein kleines Kind, dann ist es nicht mehr schön, oder? Wenn das ein Lätzchen braucht und wenn ein Erwachsener am Daumen lutscht und an den Osterhasen glaubt, dann ist es traurig. Und genauso ist es traurig, wenn Christen wenig Unterscheidung haben. Manche haben scheinbar weniger Unterscheidung, als bevor sie sich bekehrt haben. Ich meine, es ist unglaublich, wozu Scharlatane im Leib Christi Menschen bringen, verrücktesten Dinge, sich auf Gräber zu legen, zu bellen im Geist, was immer. Und die Leute, die nicht gläubig sind, die schauen von außen zu und sagen, die spinnen doch, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Oder name it und claim it, Habsucht. Ja. Die Außenstehenden sehen, dass das nicht zu Jesus passt. Aber irgendwie gibt es scheinbar Geschwister, die haben ihr Denken abgegeben oder ihre Unterscheidung abgegeben und rennen bei jedem Quatsch mit, was irgendjemand erzählt, der vielleicht ein charismatisches Auftreten hat und eine Riesenshow veranstaltet. Das ist traurig, das ist Kleinkinderkram, das ist Kindergarten. Wir haben Gottes Wort. Wir sollen Unterscheidung haben, wir sollen geistlich reif sein, wir wollen erwachsen sein, zur vollen Erwachsenenreife in Christus, wie wir hier gelesen haben. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Das Haupt ist das Wichtigste im Körper, oder? Du kannst vielleicht ohne einen Arm leben, aber du kannst nicht lang ohne deinen Kopf leben. Und Jesus ist das Haupt. Jesus Christus ist das Zentrum seiner Gemeinde. Zentrum des Gemeindelebens. Alles dreht sich um ihn. Und wenn das nicht so ist, dann sind wir auf dem Holzweg. Dann sind wir weggeweht worden. Dann sind wir abgetrieben worden. Eine gesunde Gemeinde wird sich um Jesus drehen. Das ist ein Zeichen einer gesunden Gemeinde. Sie wird ihn lieben, sie wird ihn anbeten, sie wird ihm dienen, sie wird ihm eine Freude machen wollen, sie wird ihm ähnlich sein wollen. Das Wesentliche ist, das Wesentliche zum Wesentlichen zu machen. Und das ist Jesus. Eine Gemeinde, die nicht von Jesus spricht, die nicht begeistert ist von ihm, die nicht lobt, die nicht liebt, die nicht Menschen für ihn erreichen will, die ist dem Sterben nahe. So wie ein Leib, der von dem Haupt getrennt wurde. Ich meine, fragt Marie Antoinette oder Paulus oder andere, die die Erfahrung gemacht haben. Ein Leib ohne Haupt lebt nicht lang. Also wenn uns irgendwas anderes umtreibt als Jesus, dann müssen wir umkehren. Und wieder auf ihn schauen. Vers 16. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jeden einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Oder die neue Leben-Übersetzung übersetzt es so. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Wenn ihr eure Bibeln da habt, schlagt mal den 1. Korintherbrief Kapitel 12 auf. Wir lesen ab Vers 4. Ich möchte da eine ganze Reihe von Versen miteinander durchlesen. 1. Korinther 12, ab Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Und Vers 7 aus der Neuen Leben-Übersetzung, finde ich, die drückt es besonders schön aus. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Seht ihr das? Zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Nicht zur Selbstverwirklichung, nicht zur geistigen Selbstbefriedigung, so, hey, ich will irgendeinen abgefahrenen Trip erleben, dass ich prahlen kann oder ich angeben kann und zeigen, kann, wie toll ich bin, sondern die geistlichen Gaben, die Gott uns gibt, sind für den Dienst gegeben, im Kontext von Evangelisation gegeben, für andere. Unsere Geistesgaben sind für andere. Wenn wir das begriffen haben, dann haben wir schon ganz viel gelernt. Dann sind wir schon ganz viel gereift. Es geht im Leben und ganz besonders auch in unserem Gemeindeleben nicht um uns, sondern um Jesus und um andere. So denkt und so lebt ein reifer Christ und eine reife Gemeinde. Und im Leib gibt es Unterschiedlichkeit. Da gibt es eine Vielfalt an verschiedenen Hintergründen, kulturellen Hintergründen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, zwischen Juden und Heiden war es besonders krass. Da gibt es verschiedene Persönlichkeiten, da gibt es verschiedene Begabungen, so wie in unserem Körper. Wir lesen im Vers 14 weiter, 1. Korinther 12. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib? Na, ich könnte sagen, oh, ich kann nicht so gut singen wie der Alex. Oder die Jennifer vielleicht, oh, ich kann nicht so toll organisieren wie der Steffen. Hey, kein Minderwertigkeitskomplex. Jedes Glied ist wertvoll. Jeder Dienst ist wertvoll. Unterschiedlichkeit ist gut, ist wertvoll. Vers 17, denn wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo wäre der Geruch? So ein Leib wäre ein Krüppel. Vers 18, nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn wir aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind wir zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Die Organisierten können nicht zu den Kreativen sagen, wir brauchen euch nicht oder umgekehrt. Das funzt nicht. Können nicht sagen, du hast keinen Platz im Gemeindeleib, weil du anders bist als ich. Vers 22, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Na, ohne Zehen zum Beispiel hätte unser ganzer Körper keine Stabilität. Und die uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Ihr habt wahrscheinlich noch nie ein Kompliment bekommen für eure Lunge. Oh, was für eine tolle Lunge hast du. Wahrscheinlich eher für die Augen oder die Haare oder das Gesicht oder die Beine. Aber die Ritter haben vor allem hier die Rüstung getragen und die Soldaten heute tragen auch hier die kugelsichere Weste. Warum? Ja, ohne Bein kannst du irgendwie weiterleben, aber ohne Lunge geht das ganz, ganz schlecht. Und ihr wisst, welche Körperteile die Fußballer schützen, wenn sie in der Mauer stehen. Vers 25, Gott will, dass keine Spaltung im Leib ist, sondern dass die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und dann zählt Paulus da weiter im 1. Korinther 12 weitere Gaben auf, verschiedene Gaben. Und irgendwann stellt er die rhetorische Frage und sagt im Prinzip, nicht alle haben alle Gaben und nicht alle haben die gleichen Dienste und die gleichen Berufungen. Und dann sagt er zum Abschluss diesen geistlich relativ unreifen Korinthern, die unter sich gestritten haben, wer der Größte ist und wer besser ist. Er sagt ihnen, ja, eifert um die geistlichen Gaben, die Gott euch gibt, aber ich zeige euch noch einen viel besseren Weg. Und dann gibt er uns das ganze Kapitel 13, wo er nur über Liebe spricht. Unsere Gaben sind Gefäße, um Gottes Liebe weiterzugeben. Jesus hat gesagt, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr meine Nachfolger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ihr wisst, Jesus hat gesagt, Gott lieben und die Menschen lieben, das ist Gottes Wille. Das ist sein Programm für uns und für unseren Gemeindeleib, dass wir zu diesem Zweck zusammenwirken. Und ich würde sagen, ein Gemeindeleib, der dafür zusammenwirkt, ist ein machtvolles Werkzeug in Gottes Händen zu seiner Ehre. Also was denkt ihr, wollen wir das sein in Grünstadt? Wollen wir so zusammenwirken? Wollen wir so eine Gemeindekultur prägen? Hausaufgabe für dich persönlich, die Frage, was kannst du dazu beitragen? Ich freue mich von dir zu hören, wenn du noch nicht beteiligt bist. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass wir reifen dürfen, dass wir verankert und gegründet werden dürfen immer mehr, dass wir nicht herumgeblasen werden, dass wir an dir dranbleiben. Und darum möchte ich beten, Herr, wir wollen heute Morgen zu dir aufschauen als unserem Haupt. Und ich möchte beten, Herr, dass du uns dirigierst, dass du jeden an seinen Platz stellst, dass du uns leitest und lenkst, Herr, was dir auf dem Herzen liegt. Und Vater, dass wir mit all unseren wunderbaren Gaben, mit denen du uns beschenkt hast, mit all diesem Reichtum, mit all dieser Vielfalt zusammenwirken, dass du geehrt wirst und dass du Freude hast und dass noch viele andere Menschen zu dir finden und dich mit uns anbeten. Segne uns als deinen Leib. Gib uns dein Herz, bewahr uns die Einheit, die wir in dir haben. Lass uns aufmerksam sein, Vater, dass wir einander erbauen und nicht schlecht reden und tratschen und niederreißen. Lass uns offene Augen haben für die Nöte, für die Bedürfnisse, die da sind. Lass uns mit dem Herz hier zusammenkommen, zu dienen, zu geben, nicht zu nehmen. Und Vater, alles zu deiner Ehre. Segne uns damit mit Weisheit, die von oben kommt, mit einem klaren Blick, mit einer Festigkeit und Beständigkeit in deinem Wort und in deinem Geist. Stärke uns und segne uns, Vater. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.